Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Im Januar und Februar 2026 jährt sich ein Vorgang zum 50. Mal, der vermutlich als eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des Niedersächsischen Landtags gewertet werden kann. Am Ende dieser Kette von Ereignissen hatte Niedersachsen einen neuen Ministerpräsidenten. Von 1976 bis 1990 sollte Ernst Albrecht von der CDU schließlich die Geschicke des Landes maßgeblich mitbestimmen. Doch sein Weg in dieses Amt war von einigen Kuriositäten begleitet. Ein Rumoren in der regierenden SPD, unbekannte Überläufer und schließlich eine sozialliberale Koalition, die zerbricht. Mein Name ist Niklas Kleinrichter und bei mir ist mein Chef Klaus Weilbaum. Wir sind Redakteure beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und in dieser Folge vom Politik-Nerds-Podcast beleuchten wir die Geschehnisse aus dem Jahr 1976 und ihre Bedeutung für die Politik in unserem Land. Drei Fragen sollen uns leiten. Wie kam es überhaupt dazu? Ist die geheime Wahl des Ministerpräsidenten ein Problem? Und wer war eigentlich der Mann, der da das Steuer übernommen hat? Ernst Albrecht. Im Vorfeld haben wir auch mit drei Zeitzeugen gesprochen, die in dieser Podcast-Folge immer wieder zu Wort kommen sollen. Rolf Wernstedt von der SPD, Jürgen Gansreuer von der CDU und Walter Hirche von der FDP. Aber zunächst, was ist da eigentlich passiert?
Ja, es war das Jahr 1976 und zwei Jahre vorher hat es eine Landtagswahl gegeben. Der siegreiche Ministerpräsident Alfred Kubel hatte dann eine SPD-FDP-Koalition geführt und Kubel hat gleich zu Beginn gesagt, er bleibt aber nur zwei Jahre im Amt. Die Wahlperiode war damals vier Jahre und er wollte dann 76, also nach Halbzeit, sein Amt abgeben. Es gab in der SPD auch einige Stimmen, die gesagt haben, er soll das nicht tun, aber er hat darauf beharrt. Und dann gab es einen Kandidaten, den Finanzminister Helmut Kasimir, der sollte die Nachfolge von Herrn Kubel antreten, wurde Kandidat der SPD-FDP-Koalition. Aber im Landtag gab es nur eine Stimme Mehrheit dieser Koalition. Die andere Seite war die CDU als einzige Oppositionspartei. Es kam zur Abstimmung am 14. Januar 1976. Und eigentlich hätte Kasimir alle 78 Stimmen seiner SPD-FDP-Koalition erhalten müssen in geheimer Wahl. Das klappte aber nicht, sondern er bekam nur 75 Stimmen, drei weniger. Und Ernst Albrecht als Kandidat der oppositionellen CDU hatte alle 77 Stimmen seiner CDU-Fraktion auf seiner Seite. Weil nun kein Ministerpräsident gewählt war, denn es hätte mindestens 78 Stimmen für einen Erfolg benötigt, gab es einen Tag später, am 15. Januar 1976, einen neuen Wahlgang. Die Überraschung war jetzt noch viel größer, denn Albrecht hatte jetzt nicht nur die 77 Stimmen seiner Partei erhalten, seiner Abgeordneten, sondern eine Stimme zusätzlich aus dem Lager der SPD-FDP-Koalition. Mindestens eine, muss man sagen, denn es war ja eine geheime Wahl. Kasimir, der Kandidat der sozialliberalen Koalition, hatte jetzt nur 74 Stimmen, also vier weniger als seine eigene Koalition an Abgeordneten im Landtag hatte. Jetzt war Albrecht gewählt, konnte aber nicht gleich anfangen zu regieren, denn in offener Abstimmung im Landtag hätte es noch eine Bestätigung des Kabinetts gebraucht und die wäre ihm wahrscheinlich versagt geblieben. Deswegen wurde in die Verfassung geschaut und da steht, dass man dann nach drei Wochen einen weiteren Wahlgang folgen lassen kann. Dazwischen ist noch die Abstimmung über die Selbstauflösung des Landtags, die dann abgelehnt wurde. Und nach diesem dritten Wahlgang, der dann auch am 6. Februar 1976 geschehen ist, nach diesem dritten Wahlgang war Albrecht nochmal der Sieger. Die SPD und die FDP hatten einen neuen Kandidaten aufgestellt, nämlich Karl Ravens. Aber der hat es nicht geschafft, sondern Albrecht hat jetzt nicht nur 78 Stimmen, sondern sogar 79 bekommen. Also noch eine zusätzliche aus dem Lager der bisherigen Koalition. Damit war Albrecht gewählt, mitten in der Wahlperiode, hatte jetzt auch sein Kabinett aufstellen können, denn die Verfassung sagte, dass nach einem solchen dritten Wahlgang keine offene Bestätigung des Kabinetts im Parlament mehr nötig ist. Er konnte regieren, erst mit einer Minderheitsregierung nach ein paar Jahren oder nach einem Jahr war dann die Gründung einer CDU-FDP-Koalition die Folge.
hören wir jetzt einmal, was Rolf Wernstedt uns zu der Gemengelage Anfang 1976 gesagt hat. Wernstedt war später noch Kultusminister und Landtagspräsident. Zu dieser Zeit aber war er gerade noch ganz neu im Parlament.
Also es war ja nicht ganz klar, ob es richtig ist, dass Alfred Kubel erklärt hat, er würde nach der Hälfte der Legislaturperiode zurücktreten, weil man nicht wusste, wie sich das weiterentwickelt. Es gab damals ja eine SPD-FDP-Regierung und die FDP hatte einen starken Einfluss auf die Politik insgesamt. Und insofern ist das, was sich da 1976 abgespielt hat, eine prägende Angelegenheit.
Die Mehrheit war knapp und die Stimmung zwischen SPD und FDP also offenbar nicht so richtig gut. Wernstedt ist sich übrigens auch noch sehr sicher, wo die Abweichler hergekommen sein müssen.
Also für die Sozialdemokraten war klar, dass die entsprechenden Menschen aus der FDP kommen mussten. Da hatten wir eigentlich keinen Zweifel daran. Selbst dann, wenn es im Zusammenhang mit der Debatte um die Kreisreform sehr viel innerparteilichen SPD-Widerstand gegeben hat, weil viele davon da unmittelbar betroffen waren, ihre Wahlkreise neu zugeschnitten worden sind. Damals war noch der ethische Grundsatz geltend, man darf in der Partei streiten, aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann sind wir alle solidarisch.
Wernstedt ist sich also sicher, dass die Abweichler nicht von der SPD gekommen sein können, auch wenn dort die Stimmung nicht gut war, sondern eindeutig von der FDP. Walter Hirche von der FDP sah das aber ein bisschen anders oder war sich da nicht ganz so sicher. Hirche war später noch Wirtschaftsminister in Niedersachsen, zu der Zeit aber selber auch noch Neuling im Parlament. Wir hören einmal, was er gesagt hat.
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich zufriedener, als ich bin. Man kann nur rätseln und es ist sicher richtig, was einige gesagt haben, selbst wenn sich jemand dazu bekennen würde, viele werden oder vielleicht sind alle verstorben, dann hätte man trotzdem das nicht unbedingt für bare Münze nehmen müssen, weil es ja leider auch Angeberei in der Politik gibt.
Jürgen Gansäuer, CDU-Politiker und später Landtagspräsident, war damals ebenfalls noch ein junger Wilder im Parlament. Ihn habe ich gefragt, ob die Stimmen womöglich auch gekauft worden sein könnten. Seine Antwort war aber sehr eindeutig.
Nein. Also ich glaube, das ist für mich sehr unwahrscheinlich. Ich wüsste auch nicht, wie es gewesen sein könnte. Das entscheidende Moment war die Stimmung in der Regierungskoalition. Ja? Und diese Einstimmenmehrheit, die musste ja immer wieder auch mit schwierigen Kompromissen hergestellt werden. Und ich weiß, dass viele aus der FDP und auch aus der SPD darunter sehr gelitten haben. Ne?
Ja, und ein Thema, unter dem offenbar viele vor allem in der SPD gelitten haben, das war die Gebietsreform, die ja auch schon Rolf Wernstedt angesprochen hat. Auch dazu hat Herr Gansäuer sich noch geäußert.
Ja, da gab es sicher mehrere Faktoren. Ich persönlich glaube, dass ein wichtiger Faktor war die Verabschiedung der Gebietsreform. Denn man muss sich vorstellen, dass einige SPD-Kollegen, die auch gleichzeitig Landräte waren, plötzlich gezwungen wurden, ihre eigenen Landkreise abzuschaffen. Und das noch mit einer FDP, die so wahnsinnig starke kommunale Bindungen nicht hatte. Ja? Also, dass sich daraus schon ein Dissens ergab, der manche SPD-Kollegen doch ins Mark getroffen hat. Das war uns ja bekannt. Ne?
Klaus, es sind also drei Theorien hier erstmal im Raum oder drei verschiedene mögliche Ursachen. Eine knappe Mehrheit, ein MP-Wechsel zur Halbzeit, was ja sowieso ein Risiko ist, und dann noch die umstrittene Gebietsreform, die vor allem bei den Sozialdemokraten viele verärgert hat. Worin siehst du denn die Ursachen für diese Ereignisse aus dem Januar 1976?
genaue Ursache wird man wahrscheinlich nie ganz klar erfahren. Aber eins ist klar, die Gebietsreform war die Kulisse, vor dem das alles spielte. Tatsächlich ist es so, damals wurden die Landräte, ja, waren die Landräte noch ehrenamtlich im Amt. Daneben gab es Oberkreisdirektoren und diese ehrenamtlichen Landräte konnten nebenher Landtagsabgeordnete sein. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und tatsächlich waren mehrere Betroffene gleichzeitig Landtagsabgeordnete und ihr Kreis sollte aufgelöst werden. Und es gab bei ihnen zu Hause im Kreis heftige Demonstrationen, große Zeitungsberichte, große Aufruhr. Die 70er Jahre waren ja eigentlich das Jahrzehnt der Reformen. Aber hier wurde zum ersten Mal deutlich, dass so Reformpläne, die irgendwie am zentralen Schreibtisch in Hannover ausgedacht wurden, vor Ort doch sehr umstritten waren. Und das spürte man offenbar. Und das hatte man vorher wahrscheinlich nicht bedacht. Das heißt, die waren alle sehr überrascht von dieser enormen Stimmung in dem ganzen Land, da wo Gebietsreformen sein sollten, eine Stimmung gegen diese Reform. Das war irgendwie nicht auf der Rechnung der Leute. Das war die Kulisse des Ganzen. Dass das nun auch die Ursache war, weiß ich nicht, habe ich gewisse Zweifel. Ich glaube, eine Ursache ist tatsächlich die Zerstrittenheit in der SPD. Ein Kampf Junge gegen Ältere, Linke gegen nicht ganz so Linke. Hier vor allen Dingen die linke Seite, vertreten durch zum Beispiel Peter von Oertzen und dem Ministerpräsidenten Alfred Kubel, der sehr unnahbar war und sehr eigensinnig und auch sehr autoritär im Umgang. Kubel hat sich nicht erweichen lassen, er wollte unbedingt zu diesem Zeitpunkt zurücktreten. Es gab viele, die gesagt haben, Kasimir als Nachfolgekandidat ist ungeeignet, ist vielleicht auch zu stromlinienförmig, zu sehr gehört er zu der Linie, die eigentlich Kubel vertritt. Sie hätten lieber Helmut Greulich gehabt, den Wirtschaftsminister, aber Greulich hatte kurz vorher einen Herzinfarkt und hat gesagt, ich stehe 76 nicht zur Verfügung, vielleicht aber später. Dies ist auch erörtert worden in der SPD. Aber Kubel hat gesagt, nein, ich bleibe dabei, Rücktritt zur Halbzeit, Januar 76, fertig, aus, nicht mit mir. Und das hat, glaube ich, viel Unruhe verursacht in der Koalition, in der SPD. Und natürlich ist trotzdem auch noch die Variante im Gespräch, ist da Einfluss von außen ausgeübt worden? Gab es da Versuche, jemanden rauszukaufen? Dann vielleicht gerade im Bereich der FDP. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es gab Versuche. Das ist belegt. Es gab Versuche, einzelne Abgeordnete zu kaufen. Aber diese behaupten, sie hätten widerstanden.
Und bis heute weiß man nicht, wer die Abweichler waren?
Nein, es gibt Vermutungen. Einige von den Betroffenen, über die spekuliert wurde, leben noch. Andere sind gestorben. Es gab Vermutungen, aber es ist im Grunde in all diesen Jahren sind keine Belege deutlich geworden, bekannt geworden. Und da hat Walter Hirsche ja vollkommen recht. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, oh, ich weiß was oder ich wusste genau, in welche Richtung das geht. Da ist viel Wichtigtuerei dabei im Rückblick, leider.
Es zeigt sich jedenfalls, dass die Wahl des Ministerpräsidenten nochmal ein entscheidender Punkt ist bei der Bildung einer Koalition. Sie kann ein reines Ritual sein, aber eine gewisse Anspannung bleibt natürlich doch. Und ich würde sagen, selbst jetzt im Mai 2025, als Olaf Lies von seiner relativ stabilen rot-grünen Regierungskoalition zum Nachfolger von Stefan Weil und damit zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wurde, da war er sich ja auch nicht hundertprozentig sicher, dass die beiden Fraktionen geschlossen hinter ihm stehen würden. Zumindest hat er davor noch mal ein paar Gespräche geführt und ich finde, Nervosität hat man ihm angesehen, auch wenn die Mehrheit natürlich deutlich stabiler war als die damals. Denn diese Einstimmenmehrheit 1976 war ja auch schon mitentscheidend dafür, dass es so eine heikle Geschichte wurde. Hören wir mal, wie Walter Hirsche von der FDP die Abstimmung damals erlebt hat.
Es war meine erste Legislaturperiode im Landtag und ich war wie vom Donner gerührt, als ich das Ergebnis gehört habe der ersten Abstimmung und noch mehr eigentlich dann erschrocken nach der zweiten und dritten Abstimmung, die ja das Ergebnis der ersten Abstimmung noch bestätigte. Also ich konnte mir nicht vorstellen damals, dass es Abgeordnete gibt, die öffentlich das eine sagen und intern in einer geheimen Abstimmung das Gegenteil machen. Diese Form von Unehrlichkeit, die habe ich nie mit Politik verbunden, sondern habe lieber eine Niederlage in Kauf genommen, als dass ich versucht habe zu tricksen.
Unehrlichkeit. Hirche benennt es hier sehr deutlich. Die Menschen sagen das eine und tun das andere. Vielleicht hat ja der einzelne Abgeordnete als Teil der Regierungskoalition nie mehr Macht als in dem Moment der Wahl des Ministerpräsidenten. Denn da sitzt er ganz alleine in einer Wahlkabine, oder vielleicht steht er auch nur, weil es ja sehr schnell gehen muss, aber kein Fraktionszwang kann ihn dort erreichen. Ist das aber gut? Rolf Wernstedt von der SPD plädiert hier für eine andere Spielregel.
Also ich würde die Wahl des Ministerpräsidenten öffentlich machen, ja. Weil ich finde, dass die Entscheidung darüber, wer dann die Landespolitik dann wirklich prägend beeinflussen soll, eine öffentliche Angelegenheit ist, die auch von der Politik als öffentliche Angelegenheit zu behandeln ist und nicht als Geheimnistuerei.
Walter Hirche, der eben noch von der Unehrlichkeit der Abgeordneten entsetzt gewesen ist, argumentiert da aber anders.
Nein, das sehe ich nicht, dass wir das offen machen sollten. Das ist sicher ein Ritual, aber offene Abstimmungen sind oft nicht ehrlicher als geheime.
Klaus, auf wessen Seite würdest du dich denn stellen? Auf die Seite von Walter Hirche oder auf die Seite von Rolf Wernstedt?
Wahrscheinlich eher auf der von Walter Hirche. Ganz einfach deshalb, weil doch dieses Besondere der Wahl eines Ministerpräsidenten natürlich auch im Akt der geheimen Wahl begründet ist. Das heißt, die ganze Anspannung, die ganze Vorbereitung, die ganze Nervosität ist ja wie vor Weihnachten sowas, ne? Das ist in der Politik ja auch was Stärkendes und was es auch interessant macht. Und ich finde, dass es natürlich richtig ist, dass man dann erkennt, wenn es so ein Verhalten gibt, dass jemand in der Wahlkabine etwas anderes macht als in der öffentlichen Ansage und in der Probeabstimmung, wenn man das erkennt, dass das da ist, dann erkennt man, dass da Falschspieler am Werke sind und unehrliche Gestalten. Aber damit entlarven diese sich ja. Man weiß dann nicht, wer es ist, aber man weiß, es sitzen da welche drin, die so sind. Und Politiker sind ja auch nur Menschen. Und das wird in dem Moment deutlich. Und stimmt, das ist vielleicht dann eine negative Überraschung gewesen in diesem Fall und hat auch über viele Jahre die SPD tief getroffen in Niedersachsen. Und trotzdem würde ich sagen, der Akt der Geheimwahl macht das Ganze besonders und unterstreicht die Stärke der Gewissensentscheidung des einzelnen Abgeordneten. Und die Gewissensentscheidung kann ja auch eine Entscheidung sein von jemand, der eben kein Gewissen hat oder ein schlechtes Gewissen oder einen schlechten Charakter. Das wird dann halt deutlich. Und ich würde dabei bleiben.
Die Wahl eines Ministerpräsidenten kann auch den politischen Kurs verändern. Zunächst aber ist es eine Personalwahl. Und Rolf Wernstedt versteht das, sieht die Zuspitzung auf die Personen in der Politik und im Journalismus aber auch kritisch.
Die Personalwahl ist ja, wenn man so will, der Aufhänger sowohl für die innerparteilichen Diskussionen, weil es dann um Funktionen und entsprechende Positionen geht, und der Journalismus ist nach meinen Beobachtungen ja auch darauf angewiesen, sozusagen die persönliche Situation des einzelnen Menschen, der Abgeordneten oder des jeweiligen Ministers sozusagen als fast öffentlich-didaktischen Ansatzpunkt zu nehmen, um darüber zu berichten. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil man dadurch auch ablenkt von den strukturellen Problemen und immer nur über die Personen nachdenkt.
Ja, gerade wir Journalisten brauchen natürlich die Personen, die Köpfe, an denen wir Geschichten erzählen können. Aber ich verstehe auch seine Kritik, dass er sich wünscht, dass man sich mehr auf die Strukturen, auf die Inhalte konzentriert. Wahrscheinlich braucht gute Politik und guter Journalismus immer beides. Hören wir noch einmal kurz rein, was Walter Hirche dem entgegnet, der nämlich die persönliche Dimension des Vertrauens hochhält.
Also natürlich werden auch in Zukunft Menschen wählen. Ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz da an die Stelle tritt. Es ist halt so, im Vertrauen zeigt sich ja, wer für den Einzelnen wählbar ist oder nicht. Und das vermitteln Menschen jenseits auch intellektueller Überzeugung.
In der Politik kommt es auf Persönlichkeiten an. Ernst Albrecht war eine solche Persönlichkeit. Er ist 1930 in Heidelberg geboren, 2014 in Burgdorf hier bei Hannover gestorben. Albrecht studierte zuerst Philosophie und Theologie, war strenggläubiger Christ. Später studierte er dann noch Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. In den 50ern wurde er Attaché beim Ministerrat der Montanunion, einem Vorgänger der Europäischen Union. Seine Tochter Ursula, eines von 7 Kindern, kam in Brüssel zur Welt. Heute ist sie Präsidentin der Europäischen Kommission. 1970 kam Ernst Albrecht dann in den Niedersächsischen Landtag. 14 Jahre lang hat er schließlich die Landesregierung in Niedersachsen geführt. Aber wie war er so? Hören wir einmal rein, wie die drei Zeitzeugen ihn charakterisieren.
Also ihn hat ein sehr klarer Willen charakterisiert, eine große Rhetorik, die sich insbesondere dann im Schlagabtausch mit dem Oppositionsführer Peter von Oertzen gezeigt hat, aber auch in Weichenstellungen, die Deutschland verändert haben, etwa die Einführung des Privatfunks in Deutschland und auch die Absage an die Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben.
Das war Walter Hirche. Gehen wir direkt weiter zu Rolf Wernstedt.
Ernst Albrecht war ein Typ, der eine sehr klare und deutliche Sprache sprechen konnte, sich auch nicht scheute, unbequeme Wahrheiten auszudrücken und insofern immer zu Gesprächen bereit war, selbst dann, wenn man sich mit ihm gestritten hatte.
Und zuletzt kommen wir zu Jürgen Gansäuer. Den haben wir speziell nach der Doppelspitze Ernst Albrecht und Wilfried Hasselmann gefragt. Die beiden CDU-Männer waren vom Typ her sehr, sehr unterschiedlich, aber scheinbar hat das genau gut gepasst.
Ja, das waren zwar sehr unterschiedliche Menschen, auch von ihrem Bildungsstandard her und auch durch die Art und Weise, wie sie gelebt haben. Abgesehen davon, dass Wilfried Hasselmann ja auch noch Soldat war und Ernst Albrecht nicht. Also Außenstehende mögen mir das nur bedingt abnehmen, aber die beiden waren wirklich sehr gute Freunde. Ne? Und es hat keine einzige Situation gegeben, auch später, als ich Fraktionsvorsitzender gewesen bin, in der sie beiden Streit ausgetragen hätten. Ja? Auch wenn sie mal unterschiedlicher Meinung waren, aber das haben sie immer auf eine sehr menschliche, honorige Basis erledigt. Ne?
Klaus, du selbst hast ein Buch über Ernst Albrechts politisches Erbe geschrieben. 2021 ist das erschienen und trägt den Untertitel »Wie Niedersachsen bis heute von der Wahl des Ministerpräsidenten 1976 geprägt wird«. Gehe ich zu weit, wenn ich sage, dass die Ereignisse auch dich persönlich sehr geprägt haben?
Ja, sie haben mich politisiert. Ich war schon politisiert zu der Zeit, aber das hat mich nochmal richtig in Schwung gebracht sozusagen. Ich war 14 Jahre alt und Schüler, als das passierte. 1976, Anfang 76. An den ersten Tag kann ich mich erinnern, an den zweiten, also den 14. und den 15. Januar. Und dann hat es ja diese 3 Wochen gedauert bis zum 6. Februar. Das war alles eine sehr aufregende Zeit. Die ganze Republik hat darüber gesprochen und geschrieben. Man hat natürlich als 14-Jähriger nicht so viele Zeitungsbeiträge gesehen, aber man hat im Fernsehen die Tagesschau gesehen und andere Berichte. Und es wurde darüber gesprochen. Es wurde in der Schule gesprochen, im Elternhaus, am Arbeitsplatz. Mein Vater berichtete, dass er angesprochen wurde. Das war sehr bewegend und hat mich doch richtig bestärkt darin, ein politischer Mensch zu werden. Jetzt weniger, weil es da Überläufer gegeben hat, sondern allein dieses Überraschende, dass da plötzlich so jemand kam, Ernst Albrecht, der dann zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und von dem man vorher das gar nicht so genau wusste, dass er da jetzt der Spitzenmann der CDU war. Denn 2 Jahre vorher bei der Landtagswahl war noch Wilfried Hasselmann der Ministerpräsidentenkandidat und Albrecht war unter ferner Liefen. Und jetzt plötzlich war der an der Spitze und er wurde durch die Talkshows gereicht. Und er war vielleicht das erste Beispiel für so einen modernen Politiker, der auch so medial ganz locker rüberkam und modern und frisch wirkte und freundlich und sein Lächeln. Und das war irgendwie ein neuer Aufbruch. Locker war er dann am Ende doch nicht unbedingt. Also ich habe ihn dann als Schüler in politischen Veranstaltungen, als Schüler und Student in politischen Veranstaltungen ein paar Mal erlebt. Er war schon irgendwie distanziert zu der Masse der anderen. Aber das wirkte nicht arrogant und abgehoben, sondern irgendwie, man hatte Respekt vor dem Mann. Der Mann war was, irgendwie was Besonderes, auch durch seine Rhetorik, die wirklich großartig war. Ich hatte dann später als Volontär 1989 und dann als Journalist zweimal die Gelegenheit zu längeren Interviews mit ihm. Da war jetzt nichts Besonderes. Er war da auch nicht sehr vertrauensvoll, dass er einem das Herz ausgeschüttet hat und nicht sehr kumpelhaft, sondern er hat sehr sachlich auf sachliche Fragen reagiert. Aber er war schon eine Ausnahmeerscheinung.
Eine Ausnahmeerscheinung, aber wahrscheinlich auch gerade deshalb, oder? Weil er, schon ein gewisses intellektuelles Format mitgebracht hat, eine Weltläufigkeit mit nach Niedersachsen gebracht hat, das ein Land, das ja doch manchmal ein bisschen provinziell daherkommt, wenn er durch seine Zeit in Brüssel internationale Kontakte, die er schon hatte, bevor er in den Landtag gekommen ist, bevor er Ministerpräsident geworden ist. Und das gerade im Kontrast zu jemandem wie Wilfried Hasselmann, der ja eher, bodenständig aufgetreten ist.
Ja, Hasselmann war aber auch auf seine Art was Besonderes durch seine Volksnähe. Ja, aber das stimmt. Dieses Intellektuelle, dass man dem Mann zutraut, er blickt weiter. Er hat irgendwie nicht nur eine Vision, sondern er weiß auch ganz genau, was er will. Diese klaren Worte, klaren Gedanken, klare Zielrichtung. Ich habe noch einen solchen Politiker später erlebt, auch als Journalist oder dann nur als Journalist. Und das war Kurt Biedenkopf, der war ähnlich. Auch im Auftreten gegenüber anderen Politikern eine beeindruckende, strahlende, charismatische Persönlichkeit.
In einer fünfteiligen Serie greifen wir im Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, die Albrecht-Wahl von 1976 auf. Dazu gehören auch verschiedene Zeitzeugeninterviews, zum Beispiel mit Jürgen Gansäuer, Walter Hirche und Rolf Wernstedt, die auch in dieser Podcast-Folge ihre Erinnerungen und Einschätzungen mit uns geteilt haben. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut gerne vorbei auf rundblick-niedersachsen.de. Wir sagen danke für euer Interesse. Und schließen wollen wir diese Folge mit einem letzten O-Ton von Jürgen Gansäuer, den ich gefragt habe, ob es heute eigentlich noch Politiker vom Format Ernst Albrechts gibt. Das hat er gesagt.
Ja, die mag es geben, aber ich kenne sie nicht.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.